Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Katrin Schmude, ich bin Archivarin im Stadtarchiv Koblenz und begrüße euch gemeinsam mit meiner Kollegin zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Hinterher weiß man immer mehr.
Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Katharina Thielen und ich freue mich, euch mit unserem Podcast Einblicke in die Stadtgeschichte und in unseren Archivalltag zu geben.
In der heutigen Episode Feldpostbriefe an Marga stellen wir euch einen besonderen Neuzugang des Stadtarchivs vor. Wie der Titel erahnen lässt, handelt es sich dabei um Feldpostbriefe, die in der Zeit des Zweiten Weltkrieges an eine junge Koblenzerin mit dem Spitznamen Marga verschickt wurden. In dem Zeitraum, in dem sie die Briefe erhalten hat, war sie zwischen 15 und 20 Jahren alt. Und zum Glück wurden die Briefe aus privatem Familienbesitz an das Stadtarchiv Koblenz übergeben und gerade frisch erschlossen. Eine Information aber noch vorab, da den noch lebenden Angehörigen eine vollständige Namensnennung nicht so recht ist, wird sie in der Sendung weiter nur Marga genannt. Und im Sinne möglicher noch lebender Angehöriger der Verfasser der Feldpostbriefe werden auch diese nur mit ihrem Vornamen genannt.
Ja, das müssen wir natürlich berücksichtigen. Und ich glaube, du musst unseren Hörerinnen und Hörern am Anfang auch erstmal erklären, was du eigentlich mit frisch erschlossen meinst.
Ach so, ja. Also das heißt, dass ich die Feldpostbriefe, die in einem großen Umzugskarton hier abgegeben wurden, erstmal nach den Namen der insgesamt 18 Verfasser geordnet und in alphabetischer Reihenfolge in speziellen Archivmappen sozusagen verpackt habe. Solche Mappen schützen die Briefe vor verschiedenen Einflüssen, wie zum Beispiel Licht, Schmutz und Feuchtigkeit.
Ja, und das ist eben für die Aufbewahrung ganz wichtig.
Ich habe außerdem jede Mappe mit einer eigenen fortlaufenden Nummer inklusive Bestandsbezeichnung versehen, damit man die Briefe eben später auch eindeutig zuordnen und wiederfinden kann, wenn sie dann im Magazin, also in dem Raum, in dem wir unser Archivgut aufbewahren, eingelagert sind.
Ja, und in der Fachsprache nennt man das Signaturenvergabe. Und Seitenzahlen wurden dann natürlich auch noch vergeben, die Briefe also paginiert, was ein eigentlich ganz schönes Wort ist für die eher mühselige Arbeit, dass wir jede Seite mit einem Stempel mit Nummern versehen. Die Signaturen und verschiedene Sach- und Schlagwörter zu den Inhalten der Briefe wurden dann noch in unsere spezielle Archivdatenbank eingetragen, damit man die Briefe später eben auch ganz gut recherchieren kann, also weiß, was ungefähr drinsteht. Es gibt tatsächlich sogar ziemlich viele Menschen, die sich dafür interessieren, weil sie vielleicht selbst Feldpostbriefe zu Hause haben, die an ihre Familienangehörigen, also an ihre Großeltern oder auch schon Urgroßeltern verschickt wurden. Das ist tatsächlich auch gar nicht unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass im Laufe der Kriege mehr als 30 Milliarden Feldpostsendungen im Umlauf waren. Dazu gehörten beispielsweise kurze Feldpostkarten und Telegramme, aber auch Zeitungen, Päckchen und Pakete. Und solche Pakete nannte man auch Liebesgaben. Das war im Ersten Weltkrieg vor allen Dingen eine Bezeichnung für Pakete für die Soldaten an der Front mit Genussmitteln, mit Schokolade, aber auch Zigaretten, Käse und ja, Dingen, die sie eben an der Front nicht bekamen. Ja, und darunter waren dann auch eben unzählige Feldpostbriefe. Historiker sprechen deshalb von einem massenhaften Erbe der Weltkriege, also von einer Massenquelle. Und das führt dann auch eigentlich immer wieder zu der Annahme, dass Feldpostbriefe eher langweilige Quellen sind, in denen sowieso immer nur dasselbe drinsteht.
Das kann man aber so pauschal tatsächlich überhaupt nicht sagen. Blicken wir mal zurück. Vor allem seit den 1970er und 1980er Jahren haben Fachleute angefangen, mehr nach dem einzelnen Menschen, nach dessen Alltag, Erleben, Denken und Fühlen zu fragen. Und dabei wurden dann sogenannte Selbstzeugnisse, also zum Beispiel Briefe, Tagebücher und Ähnliches, und damit eben auch Feldpostbriefe, als Überreste der beiden Weltkriege besonders interessant. Sie wurden sozusagen hip. Denn gerade in Feldpostbriefen stehen weniger Informationen über den genauen Kriegsverlauf, dafür aber umso mehr Informationen über die individuellen Wahrnehmungen, über Einstellungen, Gedanken und Gefühle der Soldaten. Und die kann man manchmal ausdrücklich und manchmal aber eben auch nur zwischen den Zeilen herauslesen und deuten. Aber das macht das Ganze ja auch so spannend. Also Informationen darüber, wie die einzelnen Soldaten selbst den Krieg eigentlich erlebt, empfunden und bewertet haben.
Ja, und man erfährt auch einiges über die damaligen Sprachgewohnheiten und Ausdrucksweisen. Feldpostbriefe sind deshalb nochmal ganz besonders wertvoll, nicht nur für die Geschichts- und Sprachwissenschaften, sondern auch zum Beispiel für die Psychologie, die Emotionsforschung und andere wissenschaftliche Disziplinen. Man muss sie dann nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln und eben unter unterschiedlichen Fragestellungen untersuchen.
Das stimmt. Was mich aber doch selbst immer wieder erstaunt, ist die Tatsache, dass in all dem Chaos und der Zerstörung des Krieges sowas wie Postverkehr überhaupt funktioniert hat, wenn man mal die schwierigen Rahmenbedingungen bedenkt. Man sollte doch eigentlich meinen, dass die Menschen damals völlig andere Sorgen hatten.
Ja, aber das lag auch daran, dass man auf die Praxiserfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg zurückgreifen konnte. Schon zwischen 1914 und 1918 wurden erstaunlicherweise 16 Millionen Postsachen bewegt und der Feldpostverkehr sehr aufwendig organisiert. Das war auch dringend nötig, weil ja auch die Militärangehörigen untereinander in Kontakt bleiben mussten, um zum Beispiel Befehle und Stellungswechsel durchzugeben. Und für die Soldaten und die Angehörigen war die Möglichkeit des Briefwechsels ja die einzige Möglichkeit der Kommunikation. Man wollte ja auch irgendwie miteinander in Verbindung bleiben und wissen, wie es den jeweils anderen geht. Und von staatlicher Seite wollte man damit natürlich auch die sogenannte Kampfmoral bzw. den Durchhaltewillen, wie man das damals nannte, stärken. Aus diesem Grund wurden Feldpostbriefe sogar im Ersten Weltkrieg schon in Zeitungen abgedruckt, ja, und eigentlich in gewisser Weise auch als Propagandamittel eingesetzt. Sie wurden auch kontrolliert, also man konnte nicht schreiben, was man wollte. Und das ist natürlich auch aus heutiger Perspektive eigentlich besonders schlimm, wenn man bedenkt, unter was von einem emotionalen Druck die Soldaten, aber auch die Menschen zu Hause standen.
Oh ja, auf jeden Fall. Für mich oder für uns eigentlich unvorstellbar.
Ja, und ganz praktisch, wie können wir uns das jetzt genau vorstellen? Kannst du uns nochmal erklären, wie das in der Praxis genau ablief, Katrin?
Also, im Detail würde das jetzt natürlich zu weit führen. Ich will es aber trotzdem mal so grob und übersichtlich wie möglich erklären. Es gab an unterschiedlichen Orten im Reich und in den Einsatzgebieten verschiedene Dienststellen auf mehreren Hierarchieebenen. Da gab es zum Beispiel die Postsammelstellen, die Armeefeldpostleitstellen, die Feldpostämter und spezielle Feldpostverteil- bzw. Ausgabestellen. Dort hatten die Mitarbeiter unterschiedliche Ämter und Aufgaben. Es gab zum Beispiel den Heeresfeldpostmeister, den Armeefeldpostmeister und den Feldpostamtmann als überregionale, regionale und lokale Führungskräfte mit entsprechenden Leitungs- und Koordinationsaufgaben. Darunter gab es dann noch einige Feldpostbeamte, Hilfskräfte, Kraftfahrer und so weiter und so fort. Und die haben dann die Post übernommen, sie für die Weiterleitung und Auslieferung vorsortiert, bearbeitet, ja, und dann weitertransportiert.
Und dann lief der Transport der Feldpost im Zweiten Weltkrieg auch mit Omnibussen, Autos, LKW und Motorrädern. Und die waren dann natürlich auch noch alle als Feldpostfahrzeuge gekennzeichnet. Man hat aber auch Feldpost-Sonderzüge der Deutschen Reichsbahn, später auch Schiffe der Kriegsmarine und Flugzeuge der Luftwaffe, der deutschen Lufthansa und zum Teil auch Wasserflugzeuge zur Beförderung eingesetzt. Also alles, was man eben so hatte. Da gab es verschiedene Möglichkeiten. Man konnte Feldpost aber auch anderen Soldaten mit in den Heimaturlaub mitgeben. Und dann war man sich natürlich auch sicher, dass sie auch persönlich übergeben werden konnten.
Genau. Ja, und wie eigentlich alles im Krieg waren natürlich auch das Beschreib- und Schreibmaterial immer knapp. Meistens hatte man nur dünnes Papier und Bleistift zur Verfügung. Geschrieben wurde unter Krankheit, Schlaf, Konzentrations- und Zeitmangel. Häufig nämlich eben während der Fahrt, irgendwo auf dem Boden, im Straßen- oder Schützengraben oder in einem Erdloch und auch mal mitten im Gefecht. Und das sieht man tatsächlich häufig auch. Feldpostbriefe, auch die an unsere Marga, sind oft unsauber und am Rand kreuz und quer, mit engem Zeilenabstand, abgehackten Sätzen und gehetztem Schreib- bzw. Erzählstil geschrieben. Auch Rechtschreib- und Grammatikfehler sind keine Seltenheit. Also von ruhigem, konzentriertem Schreiben konnte in der Regel keine Rede sein. Und als eine Art Ersatzadresse hat man zur Tarnung vor Kriegsgegnern eine zufällig gewählte fünfstellige Feldpostnummer benutzt, damit der jeweilige Einsatz- und Aufenthaltsort der Soldaten eben nicht angegeben werden musste. Die stehen auch auf den Umschlägen an Marga und werden in den Briefen immer wieder sozusagen als Adresse genannt.
Und sind die auch mit überliefert?
Ja, ja, die sind zum Glück fast alle mit erhalten. Die Briefumschläge wurden außerdem entsprechend gestempelt oder handschriftlich beschriftet, damit man eben auch wusste, dass das Feldpost ist. Die Anschrift der jeweiligen Soldaten an der Front war, wie gesagt, verschleiert. Also maximal wurden der Dienstgrad, Vor- und Nachnamen und eben die fünfstellige Feldpostnummer angegeben. Es kam aber auch vor, dass Feldpostbriefe ohne Umschlag, also einfach nur gefaltet, versendet wurden. Da wurden die Angaben dann auf die Rückseite geschrieben und der Brief so zusammengefaltet, dass man zwar nicht den Inhalt, aber diese Angaben sehen konnte.
Okay, die Feldpost war also gekennzeichnet. Und die Mitarbeiter, die konnte man auch an bestimmten äußeren Merkmalen erkennen. Es gab doch diese grauen Feldpostuniformen und ich habe gelesen, dass die Mitarbeiter zum Großteil aus den Dienststellen der Deutschen Reichspost kamen.
Ja, das waren oft ältere Männer, die nicht mehr wehrfähig waren. Die Einrichtung und das Arbeitsmaterial wurden übrigens auch von der Deutschen Reichspost zur Verfügung gestellt. Die Kosten dafür wurden aber erstattet. Wobei man sagen muss, dass die Ausstattung und die körperlichen und mentalen Arbeitsbedingungen und Belastungen in den Feldpostämtern zum Teil echt erheblich variierten. Manche Feldpostämter bestanden einfach nur aus einem Unterstand unter einer Plane, die man zwischen Bäumen oder Autos gespannt hatte. Andere wiederum befanden sich in unterirdischen, engen und dunklen Schutz- bzw. Kellerräumen oder auch in Bussen. Je nach Einsatzgebiet gab es aber durchaus auch Arbeitsplätze, die in großen Räumen oder bei gutem Wetter sogar auf weitläufigen Wiesen eingerichtet werden konnten. Allerdings eben immer auch so, dass man jederzeit schnell aufbrechen und den Standort auch schnell wieder wechseln konnte. Das war wichtig.
Das heißt, aktiv kämpfen mussten die Mitarbeiter der Feldpost nicht?
Nee, das in der Regel nicht. Die Feldpost war zwar auch eine militärische Organisation und gehörte neben dem Sanitätsdienst den Versorgungstruppen an, sie unterstand aber im Ganzen dem Reichspostministerium und gehörte auch zur zivilen Post. Die Mitarbeiter hatten im Prinzip nur postfachliche Aufgaben und waren regulär in keine Kampfhandlungen involviert.
Okay, das war jetzt alles schon relativ komplex und ein Schnelldurchlauf durch die Feldpostorganisation. Jetzt interessiert uns aber wirklich, was in unseren Feldpostbriefen hier im Stadtarchiv drinsteht, was also an Mager geschrieben wurde. Ob da wirklich, wie wir am Anfang erwähnt haben, immer das Gleiche drin stand oder doch was anderes. Katrin, du hast die Briefe doch gelesen und dich damit näher beschäftigt.
Ja, und ich kann dir sagen, das war gar nicht immer so einfach, denn nicht alle haben sehr leserfreundlich geschrieben. Aber mit ein bisschen Übung und Routine ging das dann schon ganz gut. Die Inhalte von Feldpostbriefen, auch von denen, die wir jetzt neu hier im Stadtarchiv haben, ähneln und wiederholen sich tatsächlich immer mal wieder. Ganz häufig beginnen sie mit der Begrüßung, dem Ausdruck von Dank und einer Empfangsbestätigung über den letzten Brief. Am Ende wird dann oft, zum Teil sehr eindringlich, darum gebeten, möglichst schnell und ausführlich zu antworten. Man schreibt eigentlich über alles Mögliche. Das Wetter, den Dienst, die Verpflegungs- und Unterbringungssituation, das Zusammenleben und Arbeiten mit den anderen Soldaten, Hygieneverhältnisse, Alltagserlebnisse und Sorgen, die Umgebung und die Natur, über Vorkommnisse in den Einsatzgebieten und manchmal sogar auch über Kampfhandlungen und die militärische Situation. Wobei das meistens echt eher vage bleibt. Man wollte die Angehörigen eben auch schonen und nicht mit zu vielen negativen Informationen beunruhigen. Man hat sich oft bemüht, die eigene Situation eher zu verharmlosen und eine eher positive Stimmung zu vermitteln. Viele haben auch mal sarkastisch und ironisch geschrieben. So baut zum Beispiel Eberhard mal eben beiläufig etwas Galgenhumor in seinen Brief an Mager ein. Er schreibt am 9. Juni 1942:
Seit Sonntagnachmittag regnet es jetzt wieder ab und zu hier. Sonst ist hier nichts Neues, außer dass ich noch nicht gestorben bin.
Das sollte aber eben nicht nur die Empfänger beruhigen, sondern in gewisser Weise auch dabei helfen, die eigenen negativen Gefühle und das Erlebte zu bewältigen. Was in Feldpostbriefen aber auch immer wieder deutlich wird, ist die Sehnsucht nach der Heimat und den Angehörigen. Und die war natürlich vor allem um Feiertage herum nochmal so richtig groß. Karl H. schreibt am 24. Dezember 1939, also am ersten Heiligen Abend in Kriegszeiten:
Weihnachten. Nicht zu Hause. Es ist schwer, dies zu verstehen, wenn man doch jede Weihnacht im Kreise seiner Angehörigen verbracht hat. Heute ist Heiligabend. Ich habe die trübe Aussicht, die Feiertage in der Stellung verbringen zu dürfen.
Oh Mann, da fühlt man wirklich direkt mit. Aber die Soldaten, die konnten ja jetzt auch nicht alles schreiben, was sie empfunden oder gedacht haben. Sie mussten sich ja an offizielle Zensurbestimmungen halten. Die Briefe wurden sogar stichpunktartig auf möglicherweise unerwünschte, also unerlaubte Inhalte hin überprüft. Das konnten zum Beispiel geheime Informationen oder kritische Äußerungen gegenüber Staat, Politik oder Militär sein. Und das wussten die Soldaten auch.
Oh ja. Karl Z. erklärt Mager in seinem Brief vom 25. Juli 1943:
Meine Erlebnisse dir zu schreiben ist nicht erlaubt. Sie sind militärischer Art. Wir liegen jetzt in Nordfrankreich, also Westen. Mehr als dieses darf ich dir nicht schreiben.
Und mit dieser Kontrolle wollte man ganz einfach Taten ausmachen, die nach zeitgenössischem Verständnis strafrechtlich relevant waren. Man wollte außerdem abschrecken, warnen und zur brieflichen Diskretion bewegen. Aber man konnte durch das prüfende Lesen der Feldpostbriefe natürlich auch einiges über die Stimmung, über die Disziplin und die Loyalität der Soldaten herausfinden. Verstöße wurden zum Teil richtig hart bestraft.
Unter dieser Voraussetzung wundert es mich ehrlicherweise auch immer wieder, dass überhaupt so viele Feldpostbriefe geschrieben wurden und ich hätte viel zu viel Angst vor Fehlern beim Schreiben oder vor Strafen gehabt.
Naja, wir haben ja am Anfang der Folge schon festgestellt, dass der Kontakt mit der Heimat wichtig, wenn nicht sogar überlebenswichtig war. Neuigkeiten aus der Heimat zu erhalten, und waren sie auch noch so alltäglich und banal, konnte den Soldaten die eigene Situation zumindest etwas versüßen sozusagen und dabei helfen, bei möglichst guter Stimmung durchzuhalten. Auf einen Brief von Marga antwortet zum Beispiel Karl Z. am 25. Juli 1943.
Du hast mich nicht gelangweilt. Ich bin froh, wenn du mir deine Erlebnisse schreibst. Es belebt einem den Geist. Bei dem sturen Betrieb hier ist es erfrischend, so etwas zu lesen.
Und Herbert schreibt noch viel deutlicher am 11. September 1942.
Deinen Brief vom 2. September habe ich erhalten. Du glaubst gar nicht, wie sehr sich ein Lanzer freut, wenn Postausgabe ist und sein Liebchen aus der fernen Heimat ihm geschrieben. Dann setzt er sich irgendwo in eine Ecke, um möglichst ungestört die lieben Zeilen oft 3 bis 4 Mal zu lesen, bis er dann innig, voll und ganz zufrieden das Dokument in die Tasche wandern lässt.
Man darf wirklich nicht vergessen, dass die Soldaten ja auch in irgendeiner Form auf dem Laufenden bleiben und etwas über die Lebensumstände und die Kriegsauswirkungen in der Heimat erfahren wollten. Sie reagieren in den Feldpostbriefen auch auf Schilderungen von Luftangriffen und Zerstörungen und berichten daraufhin auch eigene Erfahrungen. Und dabei lassen sich dann auch mal die Hoffnung auf ein Ende des Krieges und der Kampfhandlungen, ja eine richtige Kriegsverdrossenheit und Friedenswünsche herauslesen. Karl Z. antwortet am 25. Juli 1943.
Wie du schreibst, war bei euch wieder Fliegeralarm. Ja, die Alarme rauben einem die Ruhe und die guten Nerven. Hoffentlich hört der Spuk bald auf.
Und schon nach wenigen Wochen des Krieges, im Dezember 1939, schreibt Karl H.
Ich erwidere dir doch recht herzlich deine Neujahrswünsche und hoffe, das Jahr 1940 wird uns in Frieden bringen.
Und im letzten Kriegsjahr hofft Josef in seinem Brief vom 15. Oktober 1944 noch deutlicher und umfassender.
Wir hoffen alle, dass bald die neuen Waffen in Tätigkeit treten, um diesen Zauber doch endlich ein Ende zu bereiten. Die Ereignisse der letzten Wochen sind wirklich nicht erfreulich. Im Soldatenbund sagt man hier bei uns, es ist ja alles so maßlos traurig. Hoffen wir, dass sich alles zum Guten wendet. Viel Unglück hat dieser Krieg bisher schon über die Menschheit gebracht. Hoffentlich kann man später von einer glücklichen Wiedergeburt sprechen. In der Hoffnung, dass der Westen nicht ganz unter die Kriegswalze kommt und ein schönes Koblenz verschont bleibt, will ich schließen.
Ja, und Inhalte der damaligen Propaganda finden sich auch zwischen den Zeilen. Die Anspielung auf diese vermeintlichen Wunderwaffen zum Beispiel.
Ja, stimmt.
Ich habe recherchiert, worum es dabei nochmal genau ging. Hochrangige wissenschaftlich-technische Forschungen sollten neue Massenvernichtungswaffen hervorbringen. Dabei wurden die Fernraketen als die neue Wunderwaffe angepriesen. Auch und gerade angesichts militärischer Rückschläge, Niederlagen und alliierter Gegenoffensiven im Verlauf des Krieges sollten diese neuen Waffen der Bevölkerung im Allgemeinen und vor allem den Soldaten im Speziellen Hoffnung schenken und paradoxerweise den Durchhaltewillen bis zum Schluss stärken.
Ja. Aber ob und inwieweit diese Propaganda nur, in Anführungszeichen, geschrieben oder auch tatsächlich verinnerlicht wurde, das können wir im Nachhinein natürlich nicht mehr sicher nachvollziehen. Ich würde jetzt gerne noch auf einen anderen interessanten Aspekt zu sprechen kommen, der mir beim Lesen der Feldpostbriefe mehrfach aufgefallen ist. Wie wichtig die Kommunikation mit der Heimat war, wird auch dadurch deutlich, dass immer wieder Adressen untereinander ausgetauscht, abgeguckt oder auch in zeitgenössischen Medien veröffentlicht wurden, damit eben möglichst viel Kontakt zwischen den Soldaten und der Heimat entstehen und aufrechterhalten werden konnte. Daraus haben sich dann oft intensive Brieffreundschaften zwischen Unbekannten entwickelt. Karl H. berichtet Marga in einem Brief vom 13. Juli 1942 über einen Kameraden.
Ich muss dir nun mal eine ulkige Sache mitteilen. Ein Kamerad von mir wollte mit einem unbekannten Mädel in Briefwechsel treten, schrieb diese halb an den Sender Saarbrücken. Er schrieb aber auch noch meinen Namen hinzu, ohne dass ich etwas davon wusste.
Und? Kam darauf eine Antwort?
Ja, ein junges Mädchen antwortete tatsächlich auf diesen Aufruf. In einem Feldpostbrief vom 22. Februar 1942 wird von Karl W. zum Beispiel auch eine Art Blind Date vorgeschlagen.
Viele Sonntagsgrüße sendet Ihnen unbekannterweise Karl. Sie werden sehr erstaunt sein über diesen Brief und sich sofort fragen, wer ist das? Ihre Adresse hielt ich von einem früheren Schulfreund von mir. Ich hätte eine Bitte an Sie. Diese ist, dass ich Sie hier einmal in Koblenz treffen möchte. Ich fühle mich hier so ganz einsam und wäre sehr froh, wenn Sie mir einmal ein wenig Gesellschaft leisten würden.
Und nur 3 Tage später übermittelt derselbe Soldat auf Wunsch sogar noch eine steckbriefliche Beschreibung.
Nun wollten Sie noch etwas über meine Person wissen. Das will ich nun auch gerne berichten. Größe 1,47 Meter, Alter bald 20 Jahre, Haare dunkel, Beruf zurzeit Soldat und vorher war ich an der Staatsbauschule in Trier. Dort hatte ich 3 Semester.
Willi schreibt am 23. Januar 1943.
Sie werden wohl erstaunt sein, von einem unbekannten Soldat Post zu erhalten. Durch Zufall bekam ich Ihre Adresse von einem Soldat, den ich zufällig kennenlernte. Da meine Heimat nicht so weit von Ihnen entfernt ist und ich Interesse habe, mit Ihnen in Briefverkehr zu treten, da ich ein Bild von Ihnen sah, so will ich Ihnen hiermit den ersten Brief schreiben. Es würde mich daher sehr freuen, wenn Sie meinen Brief in einiger Zeit beantworten würden. Ich bin 1,70 groß, schlank, braune Augen, dunkelblond.
Und das sind ja nur ein paar kleine Beispielauszüge.
Ja, aber Katrin, jetzt wissen wir doch noch gar nicht, wie Maga reagiert hat auf diese Briefe.
Wir haben nur einzelne und zum Teil auch unvollständige Briefe von Maga selbst, die von den jeweiligen Soldaten zusammen mit dem Antwortbrief wieder nach Koblenz zurückgeschickt wurden. Und das ist auch eher kein Regelfall, denn Feldpostbriefe von Ehefrauen, Müttern, Schwestern, Töchtern oder Freundinnen aus der Heimat an die Soldaten haben den Krieg in der Regel nicht überlebt und konnten auch nicht überliefert werden.
Schade, das wäre ja jetzt noch spannend gewesen, aber gut.
Ja, das stimmt. Aber das waren ja jetzt doch ganz schön viele Infos. Ich fasse zum Schluss nochmal ein paar Punkte zusammen. Im Zweiten Weltkrieg wurden viele verschiedene Feldpostsendungen verschickt. Sie enthalten weniger Faktenwissen, sondern eher Informationen über individuelle Wahrnehmungen, Einstellungen, Gedanken und Gefühle sowie über die damalige Sprache. Und sie können Quellen für verschiedene wissenschaftliche Disziplinen und Fragestellungen sein. Zur Organisation und Postübermittlung auf verschiedenen Wegen wurde ein komplexes Feldpostsystem aufgebaut. Der Feldpostverkehr war sowohl für die innermilitärische als auch für die innerfamiliäre Kommunikation wichtig. Außerdem wurde die Feldpost auf unerwünschte Inhalte hin überprüft. Feldpostbrieffreundschaften entstanden oft auch zwischen Unbekannten. Im Grunde waren die Verfasser ganz normale, junge und kontaktfreudige Menschen, die auch in einer Ausnahmesituation, wie es Kriege zweifellos sind, über die verschiedensten Themen geschrieben und sich einen zwischenmenschlichen Austausch gewünscht haben. Habe ich was Wichtiges vergessen?
Nee, ich denke, das sind die wesentlichen Punkte.
Natürlich kann man über das riesige Thema Feldpost und Feldpostbriefe noch so viel mehr erzählen, aber das würde den Rahmen einer Podcast-Folge auf jeden Fall sprengen. Wir wollten euch unseren neuen Feldpostschatz aber auch auf keinen Fall vorenthalten und einen kleinen Einblick geben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende der aktuellen Episode von Hinterher weiß man immer mehr, dem Podcast des Koblenzer Stadtarchivs für stadtgeschichtliche und archivische Einblicke. Wir,
Katharina Thielen
und Katrin Schmude, verabschieden uns und hoffen, dass ihr nun mehr wisst als vorher.
Für Anregungen und Rückmeldungen jeglicher Art schreibt uns gerne eine E-Mail und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem immer über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.